Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich habe einen zweiten Text von Vasubandhu mitgebracht, der so anknüpft an das Thema von letzter Woche. Und ich habe jetzt so ein paar Karten. Wir hatten ja angefangen mit der ersten Karte, also den verschiedenen Bewusstseinen. Ursprünglich im Theravada gibt es 6 Bewusstseine. Das Yogacara hat dem 2 da hinzugefügt, und zwar einmal das Ich-Bewusstsein, Manas, und das Speicherbewusstsein, Alaya. Und dann sind wir weitergegangen zu einem der Hauptstatements vom Yogacara. Das, was wir wahrnehmen, sind unsere eigenen Vorstellungen oder Konstruktionen. Aufgehört hatten wir das letzte Mal in dem Text mit diesen 3 Aspekten von Wahrnehmung, dass die Dinge imaginär sind oder einen imaginären Aspekt haben. Das heißt, unsere Projektion, unsere Fantasie oder unsere Konstruktion von Realität, dass diese Konstrukte bedingter Natur sind. Das heißt, sie befinden sich in einer Ursache-Wirkungskette oder Verkettung, dass das, was wir projizieren, bedingter Natur ist, sprich abhängt von unserer eigenen Biografie, von unserem eigenen Kulturkreis, von unserer eigenen Erziehung. Solange wir in diesem relativen Bereich bleiben oder die Dinge unter dem relativen Aspekt wahrnehmen, haben wir es immer mit bedingten Phänomenen zu tun. Das heißt, wir können sehr wohl beeinflussen, welche Phänomene auftauchen, indem wir schauen, dass wir die richtigen Samen setzen und dann, wenn die äußeren Umweltbedingungen entsprechend sind, dass dann die positiven Samen sich auch auswirken. Und im Gegenteil können wir dann auch schauen, dass wir unheilsame Samen eher nicht ausagieren, sondern versuchen, diese Dinge nicht anzuhäufen, und dann wird sich in der Zukunft auch nichts Negatives manifestieren. Das ist so ein bisschen die Grundidee vom Begriff des Karma. Dann hatten wir den Aspekt, dass das, was wir momentan erleben, die Auswirkungen sind unseres früheren Karmas, und wir die Freiheit haben, entweder wieder auf dieser momentanen Erfahrung, was also die Auswirkung eines früheren Karmas ist, wieder neues Karma zu schaffen, indem ich aus meiner Egozentrik heraus handle, oder indem ich die Dinge akzeptiere, was auftaucht, und gelassen bleibe und dadurch kein neues Karma mehr anhäufe. Das heißt, Karma hat immer, das hatten wir das letzte Mal auch uns angeschaut, etwas mit dem eigenen Willen zu tun. Und wenn ich die Dinge akzeptiere und nicht egozentrisch handle, dann wird auch kein neues Karma angehäuft. Das heißt also, es klärt sich dann langsam, weil das alte Karma irgendwann dann aufgebraucht ist. Das ist so die Idee mit dem Begriff des Karmas. Und der dritte Aspekt, den kennen wir eigentlich auch schon, und zwar aus dem Madhyamika, also aus dem Prajnaparamitas von Nagarjuna, der ja diese 2 Aspekte differenziert hat. Einmal relative Wahrnehmung oder relative Welt oder Wahrheit, und auf der anderen Seite den absoluten Aspekt der Dinge zu sehen. Und beides sind 2 Aspekte der gleichen Medaille. Die sind nicht gegeneinander oder nicht komplementär, sondern sind einfach 2 verschiedene Aspekte. Und hier bei Yogacara oder bei Vasubandhu hat er also 3 Aspekte daraus gemacht. Aber eigentlich auch den einen Aspekt, das ist die imaginäre Welt, das wäre bei Nagarjuna wäre das die relative Welt, wobei Yogacara jetzt einen Schritt weiter geht und sagt, das ist nur unsere Projektion. Das hat Nagarjuna in der Weise so nicht gesagt. Der dritte Aspekt bei Yogacara, das ist von der absoluten Sichtweise oder non-dualen Sichtweise, dass es die Dinge so, wie wir sie projizieren, nicht in der realen Welt existieren. Das ist der dritte Aspekt, und das wäre bei Nagarjuna die absolute Sichtweise. Ja, also insofern beziehen die sich natürlich alle aufeinander, und das ist ganz interessant, die Entwicklungsstränge kennenzulernen bzw. zu wissen, weil dann in der späteren Entwicklung des Buddhismus werden diese Dinge im Prinzip vorausgesetzt. Das heißt, das ist die Basis, auf die die neueren Konzepte in der Regel dann wieder aufbauen, und deswegen ist es ganz interessant, das zu kennen. Das ist unser Hauptthema für heute, sind diese 3 Aspekte, und die Übungseinladung für nächste Woche wäre, mal den eigenen Alltag unter diesen 3 Aspekten wahrzunehmen. Also mal Dinge zu betrachten, wenn man merkt, man engt ein, dass man sich bewusst wird, ah, das ist eigentlich jetzt nur meine Projektion, was da passiert. Das ist mein eigenes kleines Theater. Und in dem Augenblick, wenn einem das bewusst ist, hat man sozusagen schon ein bisschen mehr inneren Freiraum. Oder wenn bestimmte Dinge passieren, kann man sich überlegen, okay, was ist mein Beitrag eigentlich dazu? Oder frei nach Epiktet, die Dinge sind nicht die Probleme, sondern unsere Interpretationen. Auch hier kann ich einen Schritt zurückgehen, um mal zu schauen, okay, was mache ich eigentlich aus der Situation mit Hilfe meiner Interpretationen, meinen Vorstellungen, meinen Erwartungen? All das packe ich ja eigentlich auf eine bestehende Situation drauf und kreiere dadurch unangenehme Gefühle oder positive Gefühle, um sich sozusagen ein bisschen diesen Aspekt des Bedingten bewusster zu werden. Und der dritte Aspekt wäre der, dass man sich einfach, sag mal, ans Fenster setzt, in die Wolken schaut und die Vergänglichkeit an sich betrachtet, ohne irgendwas machen zu müssen. Und in sich ruht und vollkommen gelassen die Dinge wahrnimmt, als wie Wolken am Himmel tauchen auf, sind einen Augenblick da und lösen sich aus sich selbst wieder heraus. Also alles entstehende und vergehende Phänomene ohne irgendein inhärentes, abgeschlossenes Sein. Das sind so die drei Perspektiven, sage ich jetzt mal, wo man mal ein bisschen mit experimentieren kann. Und der Punkt ist immer der, inneren Freiraum zu kreieren. Also mit den Phänomenen, die auftauchen, mit den Situationen, die auftauchen, einfach lockerer umzugehen. Und da ist natürlich ein gutes Kriterium, wenn man merkt, man kommt unter Spannung, wenn man merkt, man engt ein, dass man dann mal eine dieser Perspektiven aussucht und sich innerlich zurücklehnt und mal zu schauen, was ist da los. Gut, dann habe ich jetzt hier den Text und ich lese den einfach mal vor und schaue mal, ob ich da irgendwelche Ideen dazu habe. Heute habe ich meine eigene Brille mitgebracht. Eine meiner vielen Brillen. So, Hauptsache ich kann damit lesen. Also, und dieser Text bezieht sich auf dieses Buch hier, Vasubandhu's Three Natures, also von Ben Connelly. Das ist also der aktuelle Kommentar dazu. Und das ist der gleiche Autor, der auch den Text vom letzten Mal ins Englische übersetzt hat und wo ich also vom Englischen den dann ins Deutsche übersetzt habe. Und so, ja. Also ich finde den ganz spannend, weil der so diesen, ich sag mal, diesen abstrakten Texten wirklich so eine Praxisperspektive hinzufügt. Also reflektiert, welche Relevanz hat das für unseren eigenen Alltag, für unsere eigene Meditationspraxis. Ja, und das kann man nämlich bei solchen hochphilosophischen Texten leicht aus dem Auge verlieren. Und dann ist man in so einer Sphäre, wo man ein bisschen so den Kontakt zum Boden verloren hat. Das ist so ein bisschen immer so die Gefahr. Na, schauen wir mal. So, also Abhandlung über drei Naturen. Die imaginäre, bedingte, entstandene und vollständig verwirklichte Natur. Die Weisen sagen, diese drei sind das, was als tiefgründig bekannt ist. Was erscheint, ist das bedingte, entstandene oder bedingt entstandene. Wie es erscheint, ist das imaginäre. Dass es bedingt entstanden ist, existiert es nur als bloße Vorstellung. Nein, da es bedingt entstanden ist, existiert es nur als bloße Vorstellung. So, also er spielt ein bisschen mit diesen drei Ebenen. Ja? Und auch das knüpft an Nagarjuna eigentlich an. Das heißt, eine seiner Hauptthesen war ja die, dass wenn wir Veränderungen von den Dingen, den Phänomenen wahrnehmen, dann können die Phänomene keinen eigenständigen Kern haben. Weil wenn sie einen eigenständigen Kern hätten, könnten sie sich nicht verändern. Also das ist so ein bisschen die Logik, die dahinter ist. Und weil sich alles verändert, muss alles sozusagen, oder kann es keinen eigenständigen, abgetrennten Kern geben, weil es alles ein Prozess ist. So würde man das heute beschreiben. Frei von dem, wie es erscheint, in dem, was erscheint, wird als die vollständig verwirklichte Natur bezeichnet, die nie anders ist. Okay, das ist etwas zum Sinken lassen. Also frei von dem, wie es scheint, ja, also frei, dass ich sozusagen sehe, das ist nur eine Vorstellung, dann bin ich sozusagen nicht so gefangen von diesen Vorstellungen oder von diesem Phänomen. Ja, das meint dieser Aspekt von frei. Dann, also erstens, wie es erscheint und was, also das Wie bezieht sich auf die bedingte Entstehung, was bezieht sich auf die Projektion. Und das zu sehen, also diese beiden Aspekte zu sehen, bedeutet dann, dass ich also die Phänomene als Konzepte sehe und in dem Augenblick, wo ich sie als Konzepte sehe, sehe ich eigentlich diesen non-dualen Aspekt. Das ist ein bisschen komisch ausgedrückt, aber das meint er, denke ich mir. Was erscheint? Eine imaginäre Vorstellung erscheint. Wie erscheint sie? Als dualistische Vergegenständlichung. Und das finde ich einen spannenden Begriff, also die Verdinglichung oder Vergegenständlichung ist ein bisschen holprig, der Begriff, aber es meint nichts anderes, dass wir offensichtlich mit unserem Denken oder kognitivem Apparat aus Prozessen, die permanent nur Prozesse sind, machen wir Dinge. Und deswegen finde ich den Begriff Verdinglichung eigentlich sehr passend. Das heißt, wir projizieren feste Entitäten in Prozesse hinein. Und das ist dann natürlich ein bisschen schräg, weil das eigentlich mit den Prozessen dann nichts mehr zu tun hat. Aber das ist unsere Wahrnehmung. So nehmen wir einfach Welt wahr in verdinglichten Einheiten. Und da sozusagen wieder einen Schritt zurückzugehen und diesen Fluss der Phänomene wiederherzustellen, ist eigentlich tiefstes buddhistische Idee. Das heißt, das finden wir schon im Pali-Kanon, das ist die Veränderung oder Vergänglichkeit an Nietzsche. Das zieht sich eigentlich durch den ganzen Buddhismus durch, durch alle Schulen. Ja, und dann gibt es einen nächsten Schritt, das finden wir dann im Zen sehr viel. Das heißt, wenn ich sage, also wenn ich einen Prozess verdingliche, dann würde ich sagen, da ist eine Flasche. Ja, das ist sozusagen eine Verdinglichung. Jetzt weiß ich aber, das ist nur meine Projektion. Und dann sage ich, da ist eine Nicht-Flasche. Und damit drücke ich aus, dass das eigentlich das Ding, was ich beschreibe oder benenne, eigentlich an sich gar nicht existiert. Und so kann ich jeden Begriff mit einer Verneinung formulieren und bin mir in dem Augenblick bewusst, dass es sozusagen nur Teil des Prozesses ist. Dass es eigentlich als Phänomen leer von eigenem Sein ist oder von eigenem Innerem abgetrennt Sein. Und das ist eine Formulierung, die finden wir dann wieder im Zen-Buddhismus und zwar speziell beim 6. Patriarchen. Ja, also der spricht dann also von jedem Phänomen, also man kann das sozusagen mit jedem Phänomen durchspielen. Das ist eine Nichtflasche, das ist eine, was haben wir denn hier noch, ein Nichtbuch und vergegenwärtige mir damit sozusagen den Leerheitsaspekt des Phänomens. Und in dem Augenblick, wo ich mit dem Leerheitsaspekt vergegenwärtige, sehe ich die Dinge non-dual und zwar in Verbindung miteinander. Aber in Verbindung ist auch wieder nicht richtig formuliert, weil in Verbindung setzt ja eigene Gegenstände voraus. Das ist, eigentlich müsste man es sprachlich so formulieren, ich weiß gar nicht, wie man es formulieren müsste. Ich sehe es eher als Prozess vielleicht. Vielleicht ist der Begriff Prozess am besten. Also da sieht man auch wieder den Zusammenhang von Sprache und wie wir aufgrund unserer Sprachgewohnheiten, weil Sprache ist immer Gewohnheit, von Kultur zu Kultur unterschiedlich, aber wie wir mit nur in Form unserer Sprache sozusagen Welt wahrnehmen oder zumindest glauben, Welt wahrzunehmen, in Wirklichkeit Welt projizieren. Das ist so ein bisschen das Thema, mit dem sich halt Yogacara beschäftigt. Diese Projektionsprozesse oder Konstruktionsprozesse, wie man es nennt. Also was ist ihre Nicht-Existenz? Und Nicht-Existenz ist sozusagen auch wieder ein interessanter Begriff, weil er hebt eigentlich, also er besteht aus zwei Aspekten. Einmal, ein Ding existiert, ja, das ist die relative Ebene. Wenn ich es aber wirklich betrachte, ist es nur Prozess, dann müsste ich sagen, es existiert eigentlich nicht. Also sage ich, es ist nicht existent, also nicht Bindestrich existent. Das heißt, ich in dem Augenblick, also sehe ich zwei Aspekte. Ich sehe das Ding und ich sehe auch sein Nichtsein. Ist das jetzt zu abstrakt oder seid ihr noch dabei?
Ich bin ein bisschen beschäftigt, aber es ist ein, man muss hineinkommen in dieses Gespür.
Ja. Also er versucht mit Hilfe von Sprache, die Sprache oder unsere Sprachgewohnheiten auszuhebeln. Das ist der schwierige Aspekt. Wenn wir aber meditieren, dann nehmen wir das ja wahr, dass permanent irgendwelche Dinge auftauchen und wieder vergehen. Und also dann nehmen wir ja sozusagen nichts Festes wahr. Ja, und wenn man diesen Aspekt sozusagen, unter diesem Aspekt diese Texte liest, dann wird es klarer, was er eigentlich meint. Ja, also es gibt eigentlich immer diese zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist, in der Meditationserfahrung zu wahrzunehmen, dass sich alles in meinem Kopf verändert. Und der andere Aspekt ist, im Alltag wahrzunehmen, wie lange kann ich diese Haltung der Offenheit, die ich in der Meditation ja übe, wie lange kann ich diese Haltung halten, indem ich mir bewusst bin, alles verändert sich, indem ich locker mit den Dingen umgehe. Und wann fange ich an, mich einzuengen? Und genau dann, an dem Punkt, wo ich merke, ich enge ein, sollte ich etwas tun, um wieder in diesen inneren Freiraum zu kommen. Das ist das ganze Spiel eigentlich. Mehr gibt's nicht. Darum dreht sich alles. So, schauen wir mal, wie es weitergeht. Was ist die imaginäre Vorstellung? Eine Repräsentation ist es. Da sie vorgestellt wird, ist sowohl die Art der Vorstellung als auch das Vorgestellte nicht auffindbar. Also das heißt, ich verdingliche Dinge, aber in Wirklichkeit gibt es das Ding gar nicht. Also kann ich auch nichts finden. So. Also die Repräsentation ist zweifach oder Konstruktion, Ursache und Wirkung. Sie wird auch Speicherbewusstsein und die sieben Bewusstseine genannt. Also das heißt nichts anderes, dass alles, also sieben Bewusstseine oder acht Bewusstseine, also wenn man das Speicherbewusstsein mit dazu zählt, dann sind es acht, dass alle Bewusstseine nichts anderes sind als Prozesse. Und zwar Prozesse auf Basis von Ursache und Wirkung. Das ist die Idee. Also und etwas anderes außer unser Bewusstsein können wir nicht wahrnehmen. Insofern ist die Welt, also die Wahrnehmung der Welt, nichts anderes als das, was wir halt in unserem Bewusstsein, gefiltert durch unsere Prozesse, wahrnehmen. Von der Welt, ohne dass wir die Welt an sich wahrnehmen können. Ja, wir können sie immer nur über unsere Sinne und über unser Bewusstsein daraus. Darum dreht sich's hier. Es wird Speicherbewusstsein genannt, da es heilsame und unheilsame Samen enthält. Es wird Speicherbewusstsein genannt, da es unsere Repräsentationen erzeugt. Ja, also positive Samen und negative Samen werden in unserem Speicherbewusstsein abgelagert und dann entsprechend der äußeren Umstände entscheiden sie wieder, also werden sie wieder aktualisiert. Das heißt, das ist der Prozess. Zusammenfassend kann man sagen, dass die illusionäre Vorstellungskraft drei Aspekte hat: Ursache, Wirkung und die Erscheinung. Ja? Das erste ist das Wurzelbewusstsein, das als Ursache betrachtet wird. Wurzelbewusstsein weiß ich jetzt nicht genau. Die anderen sind die entstehenden Bewusstseine. Sie sind die aktive Wahrnehmung von Sehendem und Gesehenem. Ja, also die Bewusstseine sind sozusagen der Raum, in dem unsere Welt entsteht. Und zwar unsere Welt bedeutet die vergegenständlichte, nach außen projizierte Welt, aber im gleichen Augenblick auch unsere Wahrnehmung von uns selbst als getrennte Einheit vom Rest der Welt. Ja, es hat sozusagen zwei Ebenen, diese Konstruktion. Und das meint dieses Dualistische, also sozusagen als Spaltungsphänomen wahrnehmen. Und die Grundspaltung besteht immer darin, dass ich mich als abgeschlossene Entität, als abgeschlossenes Wesen wahrnehme, als Persönlichkeit, als wer auch immer, im Gegensatz zum Rest der Welt. Das ist die Grunddualität. Und Non-Dualität bedeutet, dass ich diesen imaginären Widerspruch oder diese Konstruktion auflöse. Das ist eigentlich die Idee von Non-Dual. Und deswegen ist es eigentlich ein negativer Begriff, Non-Dual. Also es ist nicht positiv formuliert als alles ist eins, eigentlich, weil eins setzt sozusagen mehrere voraus. Weil nur wenn es verschiedene Dinge gibt, kann man sich vorstellen, dass die eins sind. Und dann bin ich wieder in diesem dualistischen Denken, sondern die Formulierung non-dual bedeutet, dass ich die Dualität aufhebe. Und zwar, weil es nur meine Projektion ist. Ich muss eigentlich nicht viel machen, sondern nur checken, dass das halt
gar nichts ist.
Ja, das ist einfach nur meine, das ist, dass ich sozusagen die Dinge halt auf Basis meiner Projektionen wahrnehme, aber die Projektionen nicht wirklich real sind oder relativ gesehen sehr wohl real, aber absolut gesehen nicht real. So müsste man sagen. Also das ist jetzt schon sehr hohe buddhistische Philosophie. Ich glaube, wir schaffen nicht alles heute. Na gut. Da Leid und sein Aufhören beide existent und nicht existent, beide dual und non-dual sind und sich in ihren Eigenschaften nicht unterscheiden, werden diese Naturen als tiefgründig bezeichnet. Okay, also Leid, also es bedeutet nichts anderes, dass Leid auf der einen Seite natürlich existiert, weil ich bin traurig, ich bin alles Mögliche, aber wenn ich einen Schritt zurückgehe, ist es auch nur meine Wahrnehmung, nur mein Bewusstsein von einem Gefühl der Trauer, von einem Gefühl des Leidens und so. Also auch das Leid an sich ist nichts anderes als ein Prozess, der durch Bedingungen entsteht und irgendwann auch wieder aufhört. Das heißt, auch hier muss ich das Leid nicht abwerten, sondern ich kann es wahrnehmen, wie es ist, aber ich muss mich davon nicht einfangen lassen. Und das meint es, dass ich auf der einen Seite das Leid da ist, ja, also dual, und im nächsten Schritt ich aber mir auch bewusst sein kann, aber es ist eigentlich auch nur ein Prozess. Und hier habe ich auch wieder die Möglichkeit, gieße ich Öl ins Feuer oder bleibe ich gelassen und produziere keinen neuen Samen, für das Speicherbewusstsein. Ja, diese Entscheidung haben wir jedes Mal. Und noch komplizierter zu machen, dieser Kreislauf des Leidens, das ist ja das Rad von Samsara, wenn ihr euch erinnert. Und das wird ja angetrieben von den drei Geistesgiften, Gier, Hass und Verblendung. So, und wenn man also so einen Tanker hat mit diesem Lebensrad oder mit diesem Samsara-Rad, dann ist in der Mitte sind drei Tiere, wo ich nicht mehr genau weiß, welcher. Ich glaube, der Hahn, die Schlange und das Schwein, weiß ich nicht. Also sozusagen Symbole für diese drei Geistesgifte. Und dann ist darum ist sozusagen ein schwarzer halber Ring und ein weißer halber Ring. Und das ist Karma. Das heißt, dieser gesamte Prozess wird angetrieben, also die Geistesgifte werden angetrieben von unserem Handeln, von unserem Karma. Und wenn man jetzt dieses Bewusstseinsmodell vom Yogacara dazu nimmt, müsste man sagen, das gesamte Rad des Leidens wird angetrieben von meinen Samen, die in meinem Speicherbewusstsein sind. Und wenn man dann eine Formulierung nimmt, dass das Ziel des Buddhismus darin besteht, aus dem Rad des Leidens auszusteigen, dann bedeutet das, dass ich sozusagen den Treibstoff nicht mehr nachfülle. Das heißt, dass ich nicht mehr egozentrisch handle, dadurch keine negativen Samen mehr produziere und damit, dass mein Karma-Konto immer leerer wird und dann sich sozusagen der Kreis auflöst. Das sind die Bilder, mit denen da gearbeitet wird.
Diese Schwarz-Weiß verändert sich da, ne?
Das ist sozusagen, genau, das ist eine Bewegung. Ja.
Viel mehr Schwarz oder viel mehr Weiß oder was auch immer. Ja, genau. Ganz Weiß wäre null, oder? Ganz Weiß, alles Weiß wäre, was wäre das?
Also Weiß und Schwarz heißt nur, also positiv egozentrisch handeln oder negativ egozentrisch handeln.
Okay.
Also Karma wird immer nur durch den Willen, durch den egozentrischen Willen produziert. Wenn du aber situationsadäquat handelst, ohne irgendeine Egozentrik dahinter, ja, von ich will das, ich brauche das, ich muss das und das machen, sondern wo du einfach situationsadäquat handelst, dann erzeugst du kein neues Karma. Und dann werden auch keine neuen Samen in das Speicherbewusstsein abgelegt. Das ist sozusagen das Bild dahinter. Und wir finden dann, also im Daoismus, die benutzen ja genau diesen Begriff von Wu Wei, also nicht handeln. Und das meint, nicht egozentrisch zu handeln, sondern rein situationsadäquat handeln, ohne diese eigenen, ich sage jetzt mal, biografischen Einengungen, sondern im Einklang mit den kosmischen Prozessen. Oder mit dem Fluss der Dinge oder wie man welches Bild du benutzt. Aber es meint den Begriff, nicht egozentrisch zu handeln. Ohne Einengung heißt es eigentlich. Und die Einengungen sind in der Regel biografisch bedingt. Also unsere Ideen, wie etwas sein sollte, unsere Ideen, wie wir sein sollten, unsere Vorgaben, wie andere sein sollten, was alles passieren sollte. Also ist unser Geist so vollgestopft von biografischen Vorstellungen und Ideen, dass die Meditation eigentlich darin besteht, sich dieser Einengungen bewusst zu werden und die einfach loszulassen. Also auch hier können wir den Begriff der Leerheit in der Weise benutzen, dass wir sagen, dass unser Geist leer wird. Und zwar leer wovon? Von unseren ganzen einengenden Vorstellungen. Ich glaube, es reicht für heute. Gut, danke. Machen wir nächstes Mal weiter.